Ja, guten Morgen, auch von meiner Seite aus. Ich möchte zum Beginn noch beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir jetzt gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Benutzt du mich jetzt als dein Werkzeug. Sprich du durch mich zu den Menschen. Mach unsere Herzen auf für deine gute Botschaft, Herr. Danke, dass du anwesend bist und dass du da bist und dass dein Heiliger Geist am Wirken ist. Amen. Ja, ich freue mich sehr, heute predigen zu dürfen. Ist mein erstes Mal predigen. Ich habe gemeinsam ja mit einigen anderen aus der Gemeinde an dem Prediger-Workshop teilgenommen von Stefan und Helge und durfte jetzt sozusagen ein bisschen ausprobieren in der Vorbereitung, was wir da so gelernt haben und natürlich auch jetzt so in der Predigt. Ich möchte einsteigen direkt mit einem kleinen Zeugnis aus meinem Leben. Das ist schon ein paar Jährchen her, relativ genau 3 Jahre. Vor 3 Jahren haben Mareike und ich ja geheiratet. Das war das Ende meines Studiums und ich wollte dann im Januar 2024 ins Referendariat gehen. Ich habe ja Lehramt studiert, für die, die es nicht wissen, mit den Fächern Sport und Deutsch. Und gerade im Sport ist dann so, dass man da einige praktische Prüfungen machen muss, weil man halt eben auch dann beweisen muss, dass ich eben diese ganzen Sportarten ja auch kann. Und gerade in Leichtathletik und Schwimmen ist es ganz schön schwer, weil da gibt es halt so richtige Tabellen mit Zeiten, die man halt erreichen muss. Da stöhnen meine Schüler jetzt gerade auch schon die ganze Zeit rum. Ich hatte Ende Juli dann meine letzte Prüfung meines ganzen Studiums. Das war dann eine Schwimmprüfung. 200 Meter Lagen. Die habe ich dann tatsächlich nicht bestanden. Es war ein ziemlicher Einschnitt, weil ich hatte eigentlich geplant, fertig zu sein. Und ich könnte ja auch mein Ref nicht antreten, wenn ich eben nicht mein Studium beendet habe und müsste dann ein ganzes Jahr warten. Ich habe dann noch einen letzten Versuch bekommen für die Prüfung, dann ein Semester später, Anfang Februar, dann schon während dem Referendariat. Wenn ich es hier eben auch wieder nicht geschafft hätte, hätte ich mein Ref dann auch abbrechen müssen. Und dann habe ich natürlich trainiert. Also ich habe schon davor trainiert, aber ich habe halt noch mehr trainiert. Ich war ab September 3 bis 4 Mal die Woche schwimmen, habe Trainingspläne erstellt, irgendwelche Pulver eingenommen, wo ich gehofft habe, die steigern die Ausdauer. Dann waren Mareike und ich ja noch von September bis Dezember auf einer Bibelschule in Österreich. Dort gab es dann Gott sei Dank auch ein kleines Schwimmbad in der Nähe. Da bin ich dann auch 3, 4, 5 Mal die Woche hingefahren, bin geschwommen. Und je näher die Prüfung gerückt ist, desto mehr habe ich mich unter Druck gesetzt. Ich bin nervös geworden, ich habe wirklich auch Angst vor der Prüfung bekommen. Und je größer das alles wurde, desto mehr habe ich auch meinem Training und dem, was ich da tun kann und meiner Leistung immer mehr Fokus gegeben. Ich habe auch im Nachhinein gemerkt, wie so ganz schleichend mein Training, meine Leistung, das, was ich tun kann, immer mehr Platz und immer mehr Rechte in meinem Leben bekommen hat. Und ich so alles andere dem untergeordnet habe. Weil es halt nur noch darum ging, komm, ich muss noch mehr trainieren, ich muss noch schneller werden, ich muss das tun. Und dann war es ja wirklich so, wenn das Training an einem Tag dann mal gut war, dann war auch der ganze Tag irgendwie gut und ich war happy. Und wenn das Training mal nicht so gut lief, dann war irgendwie auch die ganze Woche schlecht. Und diese Prüfung und diese ganze, alles was damit zusammenhing, das hing wie so eine Wolke in meinem Leben und hat so alle anderen Bereiche beeinflusst. Und auf Dauer hat mir das nicht gut getan. So viel mal dazu. Das ist jetzt ein kleiner Cliffhanger, weil ich möchte jetzt in den Bibeltext einsteigen. Und ob ich meine Prüfung bestanden habe oder nicht, werdet ihr erst am Ende der Predigt dann erfahren. Haha. Genau. Unser Bibeltext, ihr seht es ja hier schon, der steht in 1. Samuel, Kapitel 12, die Verse 12 bis 25. Ich habe mir den selber aussuchen können. Ich habe da einfach ein bisschen geschaut. Ich habe gerade in meiner persönlichen Bibellese die Samuel-Bücher und die Könige-Bücher gerade durchlesen. Und mich hat der Text einfach angesprochen und ich habe mich da mit ihm beschäftigt und hoffe jetzt einfach, dass Gott hier irgendwas durch mich in eure Herzen sprechen wird. Ja, in welcher Situation befinden wir uns gerade mit dem Volk Israel? Wir kommen direkt aus der sogenannten Richterzeit, also einer sehr turbulenten Zeit, voller Krisen, Konflikte, Kriege, da ist ganz viel durcheinander. Es gibt eine ständige Bedrohung durch die Nachbarvölker von Israel, die sind militärisch oft unterlegen. Es gibt auch ganz viele interne Krisen und Konflikte und Spannungen zwischen den Stämmen Israels. Und der Samuel, der ist irgendwie so eine Mischung aus Richter, Prophet und politischem Führer und versucht irgendwie so alles noch irgendwie beieinander zu halten. Götzendienst war an der Tagesordnung. Samuels Söhne, die wurden als Richter eingesetzt von ihm, waren aber schlechte Richter, waren korrupt. Also alles in allem turbulente und wirklich keine einfachen Zeiten für das ganze Volk. Und kurz vor unserem Text jetzt verlangt das Volk Israel etwas, das Samuel jetzt auf den Plan ruft. Und zwar verlangen sie einen König, der über sie herrschen soll. Saul wird dann auch von Gott ausgewählt als König, er wird von Samuel gesalbt, vom Volk bestätigt. Und Samuel hält jetzt seine Abschiedsrede, weil er logischerweise jetzt halt zurücktreten kann von seinem Amt als politischer Führer und Richter Israels. Und wir steigen jetzt in diese Abschiedsrede rein, in der Samuel von Gott eine ganz klare Botschaft für das Volk bekommt. Wir werden jetzt immer wieder ein paar Verse anschauen, starten jetzt mal mit den Versen 12 und 13. Als ihr saht, dass Nahasch, der König der Söhne Ammon, gegen euch zog, sagtet ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Und nun siehe, da ist der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt, denn siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Samuel findet hier klare, eindeutige Worte. Ihr wolltet einen König haben. Nicht Samuel wollte das, nicht Gott wollte das, sondern ihr selbst wolltet das, das Volk. Obwohl der Herr, euer Gott, König ist. Was Samuel hier sagt, ist überhaupt keine Neuigkeit. Gott wird schon das erste Mal im zweiten Buch Mose als König erwähnt. Da heißt es, der Herr wird König sein, immer und ewig, singen die Israeliten nach der Durchquerung vom Roten Meer. Das kann man sich natürlich fragen, ist die Forderung der Israeliten jetzt wirklich so schlimm? Muss man sich da jetzt so sehr drüber aufregen? Naja, Gott selber bezieht eindeutig Stellung dazu. Ein paar Kapitel vorher, in 1. Samuel 8, da fordert das Volk zum ersten Mal den König. Und Gott sagt dann ganz klar zu Samuel, geh auf alles ein, was das Volk von dir fordert, denn sie haben nicht dich verworfen, sondern mich. Ich soll nicht länger König über sie sein. In anderen Übersetzungen steht da, sie haben mich abgelehnt, sie haben mich zurückgewiesen, sie haben mich verschmäht. Und das schmerzt Gott, denn Gott möchte ihr König sein. Gott möchte sein Volk anführen. Gott möchte seinem Volk Schutz geben, Trost, Orientierung, Leitung, eben alles das, was ein guter König auch tun sollte. Und nur bei Gott werden die Israeliten das auch finden. Denn es sind Gottes Eigenschaften, die ihn zu dem König schlechthin machen. Gott ist heilig und gerecht. Gott ist allmächtig und souverän. Gott ist treu, Gott versorgt, Gott ist der König aller Könige. Und die Israeliten, die wussten das alles. Das war überhaupt nicht neu und unbekannt für sie. So hat sich Gott ihnen immer gezeigt, so haben sie ihn immer erlebt und sie kannten diese ganzen Geschichten über Mose, Josua und so weiter bis zu ihrer aktuellen Situation. Und trotzdem kommt es eben zu dieser Situation, dass sie einen menschlichen König verlangen und Gott absetzen. Wenn wir das jetzt so lesen, dann kann man ja schon schmunzeln, sich zurücklehnen in seinem Stuhl, bequem machen und denken, ja gut, ist halt das Volk Israel, gell? Die waren ja schon immer einfach dumm und die haben es halt noch nie wirklich gecheckt, wie das mit Gott eigentlich ist. Ich wäre nicht so dumm gewesen. Ich behaupte, wir machen heute genau denselben Fehler wie die Israeliten. Wir sind kein Stück schlauer oder besser geworden. Die Grundsituation ist ja erstmal dieselbe. Für uns als Christen ist Gott, ist Jesus nach wie vor König. Alle seine Eigenschaften hat er immer noch. Gott ist damals wie heute immer noch derselbe. Und er möchte unser König sein. Und die Frage ist immer noch dieselbe, die wir uns stellen müssen. Lassen wir ihn auch heute über unser Leben und über alle Bereiche unseres Lebens regieren? Man könnte natürlich die Israeliten jetzt auch ein bisschen in Schutz nehmen und sagen, ja, die hatten doch auch gute Gründe, so einen menschlichen König zu fordern. Wir sehen ja in Vers 12, da ist irgendwie so ein Nahasch, so ein König der Ammoniter gegen sie gezogen, wollte sie angreifen, sie hatten Angst, wollten irgendwie Schutz haben und haben deswegen so einen König gefordert, der irgendwie für sie einsteht und für sie kämpft. Außerdem waren ja auch die Söhne von Samuel, die als Richter eingesetzt haben, die waren korrupt, die haben keinen guten Job gemacht. Und das Volk hat auch die ganze Zeit gesagt, ja, alle anderen Völker haben ja auch einen König, wir wollen auch einen haben. Also sie hatten ja irgendwie auch so Gründe und ich glaube, diese Gründe, diese Situationen, die kennen wir heute genauso. Bei uns kommt jetzt vielleicht kein Nahasch angeritten, der uns angreifen will. Das wird vielleicht irgendwann ein Putin oder ein Trump mal sein, weiß ich nicht. Aber wir kennen ja solche Phasen im Leben, in denen wir Angst haben, in denen es anstrengend wird, in denen es stressig wird oder einfach schwierig wird. Und in diesen Situationen zeigt sich dann die Wahrheit in unserem Leben. Auf wen verlassen wir uns? Wen rufen wir an? Wen bitten wir um Schutz? Wen bitten wir um Hilfe? Bei wem tanken wir auf? Hier liegt eben der große Fehler bei den Israeliten. Das machen sie nicht bei Gott. Stattdessen verlangen sie einen menschlichen König. Ihr erinnert euch an mein Zeugnis vom Anfang. Ich war da in einer ähnlichen Situation. Ich war in einer stressigen Situation, in einer ungewissen Situation. Ich hatte Angst vor Versagen. Und in dieser Phase habe ich mich nur auf mich selbst verlassen. Auf meine Kraft, auf mein Training, das, was ich tun kann. Und Stück für Stück habe ich Gott vom Thron meines Lebens runtergestoßen und mich selbst, meine Leistung, mein Können da drauf gesetzt. Und ich habe mich nur auf mich und mein Tun verlassen. Gott habe ich ganz ausgeklammert. Obwohl er es doch in seiner Hand hat. Und er mir die Kraft geben kann. Und er meine Anlaufstelle sein möchte, bei der ich auftanke und dem ich meine Sorgen anvertraue. Und ich möchte dich jetzt ganz konkret fragen, wer ist das bei dir? Wer ist König in deinem Leben? Ihr habt es hoffentlich schon ein bisschen erkannt, das soll einen Thron darstellen. Im Optimalfall ist es jetzt hier der Thron deines Lebens, der Thron meines Lebens. Und auf dem Thron, da kann nur einer drauf sitzen. Und wer oder was da oben drauf sitzt, dem ordnen wir uns unter. Der bestimmt uns und der leitet uns. Und das möchte Gott sein. Deswegen klebe ich den jetzt mal dahin. Zack. Das möchte Gott sein in unserem Leben. Denn er ist der gute, perfekte König. Er vereint alle Eigenschaften eines guten Königs in sich. Ihm wollen wir uns unterordnen. Aber wir haben Phasen im Leben, da sitzen andere auf dem Thron und bestimmen uns. Und welcher König sitzt manchmal auf dem Thron deines Lebens? Das können vielleicht materielle Dinge sein, zum Beispiel Geld oder dein Haus, dein Auto, keine Ahnung, dein Handy. Ich glaube, das ist heutzutage auch sicherlich ein ganz großer Faktor. Das können auch wirklich menschliche Könige sein, vielleicht dein Partner, deine Kinder, deine Familie. Das können aber auch irgendwelche anderen Konstrukte sein, wie zum Beispiel Erfolg, Anerkennung. Klebe ich mal da noch hin. Was haben wir noch? Aussehen. Die Liste können wir endlos weiterführen. Da könnt ihr auch alle gerne einfach das einsetzen, was euch jetzt vielleicht in den Kopf kommt. Und ich glaube, ganz wichtig in unserer heutigen egoistischen Leistungsgesellschaft, ich. Ich setze mich auch ganz gerne mal auf den Thron meines Lebens und schaue nur, dass ich meine Bedürfnisse befriedigen kann. Und dass es um mich geht und um niemand anderes. Und Gott ist dann irgendwann vielleicht nicht mehr da oben, sondern einfach nur noch einer von vielen irgendwo da unten. Der Mensch verwirft Gott als König. Die Grundsituation damals und heute ist dieselbe. Jetzt kann man ja auch fragen, ja gut, aber ist es so schlimm, wenn er irgendwie einer von vielen ist und wenn die Dinge sind ja irgendwie alle wichtig in meinem Leben und kann nicht alles irgendwie so ein bisschen da oben sein? Das Problem ist, wem du dienst und wer oder was über dein Leben regiert, bekommt Rechte in deinem Leben. Und wenn ich was anderes als Gott, als König einsetze, dann bekommt das die Rechte über mein Leben. Das hat auch Gott und Samuel den Israeliten ganz klar gemacht. In Kapitel 8 heißt es dann auch, da spricht Samuel zu den Israeliten, als sie zum ersten Mal den König fordern und sagt ihnen, okay, ihr wollt den König, könnt ihr haben, aber ich sage euch mal, was der alles einfordern wird. Der König wird eure Söhne wegnehmen. Die müssen für ihn ernten, die müssen für ihn Ackerland bestellen, die müssen für ihn Waffen herstellen, für ihn kämpfen. Er wird euch die Töchter wegnehmen, er wird eure Felder und Weinberge wegnehmen, er wird von allem den 10. Teil einziehen, er wird Sklaven wegnehmen, eure besten Rinder und Esel wegnehmen und so weiter. Und auch wir geben diesen ganzen Bereichen Rechte in unserem Leben, wenn wir sie auf den Thron unseres Lebens setzen, in den Mittelpunkt stellen, als Priorität 1 haben. Und das wird immer mehr und mehr von uns einfordern und das wird nicht schön werden. Das zeigt Samuel den Israeliten auch ganz klar auf. Traurigerweise machen wir das auch ganz oft bewusst und merken das auch. Also ich habe ja auch bei meinem Beispiel jetzt gemerkt, wie diese Prüfungen und das ganze Training und alles, was drumherum war, mich voll eingenommen haben und irgendwie über alles andere bestimmt haben. Das haben ja Leute von außen irgendwann gesagt. Bei den Israeliten war es ja auch so, in Vers 13 steht ja, der König, den ihr erwählt und den ihr erbeten habt. Also es war nicht irgendwie so eine Kurzschlussreaktion, so ganz unbewusst, ja, komm, lass mal einen König haben. Die wollten den, ganz eindeutig, obwohl sie in vollem Bewusstsein auch wussten, dass Gott König ist. Und ich hoffe, dass du jetzt für dich ein bisschen reflektieren kannst, was bei dir gerade auf dem Thron deines Lebens sitzt. Ist es Gott und du ordnest dich ihm unter und gibst ihm alle Rechte ab oder irgendwas anderes, irgendjemand anderes? Das ist jetzt unsere Grundsituation, die ich jetzt ausführlich dargestellt habe. Wir wollen jetzt gemeinsam weiter in den Text schauen, wie die Geschichte mit den Israeliten weitergeht und was das dann auch für unser Leben zeigen kann. Die Verse 14 und 15. Wenn ihr den Herrn fürchtet und ihm dient, auf seine Stimme hört und dem Mund des Herrn nicht widerspenstig seid, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, so wird der Herr mit euch sein. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und dem Mund des Herrn widerspenstig seid, so wird die Hand des Herrn gegen euch sein, wie gegen eure Väter. Gott zeigt hier ganz klare Bedingungen und Konsequenzen auf. Vers 15 sagt ja im Endeffekt dasselbe aus wie Vers 14, ist eben nur verneint mit negativen Folgen und verstärkt damit einfach Samuels Aussage hier. Der zeigt uns eine Grundwahrheit auf. Wenn wir Gott fürchten, ihm dienen, auf ihn hören, nicht widerspenstig sind, also eigentlich kurz zusammengefasst, wenn er unser König ist und wir ihn als König annehmen, dann wird er mit uns sein. Umgedreht die Konsequenzen, wenn nicht Gott auf dem Thron ist, dann leiten uns diese ganzen Dinge hier. Dann verlassen wir uns auf sie und nicht mehr auf Gott. Dann hören wir nicht mehr auf Gott, sondern auf irgendeinen anderen König. Das geht leider selten gut. Die Erfahrung mache ich in meinem Leben. Und auch die Geschichte vom Volk Israel zeigt ja auch, naja, also seit die Könige da waren, ging es eigentlich nur noch bergab. Also die Könige haben meistens für mehr Probleme gesorgt, als gelöst wurden. Und es ging dann sogar so weit, dass sie das Volk dahin geführt haben, dass Gott dann ja irgendwann das Exil und die Vertreibung aus Israel als Konsequenz ziehen musste. Und dem müssen wir uns bewusst sein. Nicht Gott auf den Thron unseres Lebens zu setzen, das wird kurz- oder langfristig schiefgehen. Spannend ist hier noch ein kleiner Teil aus Vers 14. Ich glaube, den habe ich auch, genau, dick gedruckt. Weil hier steht, und wenn ihr und der König, der über euch regiert, dem Herrn, eurem Gott, nachfolgt, wird er mit euch sein. Da steht ihr und der König. Da steht nicht nur, wenn ihr Gott nachfolgt, sondern wenn ihr und der König Gott nachfolgt. Und aus meiner Sicht wird hier ein Grundprinzip aufgezeigt. Es gibt Bereiche im Leben, denen müssen wir uns natürlich auch ein Stück weit unterordnen. Die nehmen Rechte und Platz ein. Weil diese ganzen Dinge hier, die sind ja pauschal überhaupt nicht schlecht. Also im Gegenteil, Partner, Erfolg, auch Handygeld, es hat ja alles irgendwo seinen Platz in unserem Leben. Aber hier wird halt ein Grundprinzip deutlich, wem du Rechte gibst in deinem Leben, das muss auch Gott dienen und ihm nachfolgen. Diese ganzen Bereiche müssen hier Gott untergeordnet sein. Wenn die irgendwann diesen Platz einnehmen, dann wird es problematisch. Wir merken also, wir sind gar nicht so unähnlich wie das Volk Israel. Wir fordern jetzt vielleicht keinen neuen politischen Führer, das wäre jetzt nochmal ein ganz eigenes Fass, das möchte ich in meiner Predigt nicht aufmachen. Wir setzen andere oder uns selber auf den Thron unseres Lebens. Gott ist nicht König oder nur einer von vielen Königen. Und wir merken, dass wir diesen anderen Dingen, Menschen, Konstrukten, Rechte, Zeit, Dienst, Kapazität, was auch immer geben, was eigentlich alles Gott möchte. Und ganz, ganz oft, jedenfalls geht es mir so, komme ich da alleine nicht mehr raus. Habe ich die Konsequenzen nicht vor Augen oder ich habe sie vor Augen und es klappt irgendwie doch nicht. Und das Geniale ist, was der Bibeltext uns hier auch zeigt, dass Gott dann auch aktiv wird. Ich lese die Verse 16 bis 19. So tretet jetzt herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist jetzt nicht die Weizenernte, also es spricht Samuel die ganze Zeit hier, ich will den Herrn anrufen, dass er Donner und Regen sendet. Und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr begangen habt, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn. Und Samuel rief zu dem Herrn, und der Herr sandte an jenem Tag Donner und Regen. Da fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel sehr. Und das ganze Volk sagte zu Samuel, bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten. Gott tritt jetzt selbst auf. Er lässt jetzt nicht nur Samuel alles machen und ausrichten, sondern er wird selbst aktiv. Wie? Indem er eben Donner und Regen sendet. Das war zur Jahreszeit der Weizenernte, wo es also super, super untypisch war, dass da eben so viel Regen dann kommt. Und vor allem, er macht sie auch direkt auf Samuels Bitte hin. Warum? Steht in Vers 17. Müssen wir eins zurückgehen? Ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, euch einen König zu erbitten, groß ist in den Augen des Herrn. Es ist böse, in Gottes Augen einen König zu erbitten. Erst recht ist es dann auch böse, dem König nachzufolgen. Es ist böse, es ist Sünde, es trennt mich von ihm. Es ist nicht Gottes Ziel für mein Leben, dass ich irgendjemand anderem als Gott diene und ihm nachfolge. Und ich frage mich, ob das uns immer wieder bewusst ist. Diese Dinge auf dem Thron unseres Lebens zu haben, uns ihnen und nicht Gott unterzuordnen, das ist ganz einfach böse. Das ist nicht gut in Gottes Augen. Und Gott zeigt uns das auf. Und auch den Israeliten hat er es gezeigt. Er hat hier seine Macht und seine Größe gezeigt. Donner ist ja in der Bibel immer wieder so ein Zeichen, dass Gott ja seine Macht, seine Präsenz offenbart. Und für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, was Gott dadurch erreicht. Er macht dem Volk dadurch die Abhängigkeit von sich als Gott und König klar. Er ist Gebieter über Wind und Wetter. Er hat die Ernte geschenkt und er könnte sie auch wieder wegnehmen. Der Text zeigt leider nicht eindeutig, ob die Ernte auch vernichtet wurde oder nicht. Aber die Reaktion der Israeliten, dass sie sich fürchten, das zeigt ja eindeutig irgendwie, dass sie schon was verstanden haben. Und diese Momente, die können wehtun. Die sind nicht einfach, wenn uns plötzlich bewusst wird, dass Gott gerade nicht auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Mir hat Gott es dann auf der Bibelschule gezeigt, so nach vielen Andachten und in den Lobpreiszeiten habe ich irgendwie angefangen zu merken, wie ich Gott ausgeklammert habe und mich diese Prüfung und alles, was ich dafür tun kann, ganz eingenommen hat. Und es war schmerzhaft. Und es hat auch eine Zeit gedauert, es immer mehr und mehr zu realisieren. Aber je mehr ich wieder verstanden habe und erlebt habe, wie groß und mächtig mein Gott ist, desto bewusster wurde mir, dass ich ihn gerade nicht als Gott und König auf dem Thron meines Lebens habe. Und vielleicht ist es bei dir auch manchmal so ein konkreter Moment, wie bei den Israeliten. Das kann aber auch ein Prozess sein, wie es bei mir jetzt eher war. Und vielleicht ist ja auch meine Predigt ein Stück von diesem Prozess, dass du merkst, wer gerade König in deinem Leben ist und wo Gott dir aufzeigt, dass er es sein will. Die Israeliten haben durch diese Machtdemonstration erkannt, wie abhängig sie von Gott sind. Und ja, sie haben sich einen menschlichen König erhofft und von ihm auch Sicherheit und Schutz erhofft. Und das sind ja auch an sich überhaupt keine schlechten oder falschen Motive. Aber das sollten sie eben eigentlich bei Gott suchen. Und er hätte es ihnen dann gegeben. Und uns zeigt dir das heute im gleichen Muster. Was du dir so sehr erhoffst, was du auf den Thron deines Lebens setzt, als Prior 1 einsetzt, das möchte Gott sein, beziehungsweise das möchte Gott dir geben. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn dein Partner König über dein Leben ist, dann wirst du von ihm immer mehr und mehr Liebe brauchen und einfordern und erwarten, die er dir so nie geben kann, und du wirst zwangsläufig enttäuscht werden. Weil diese unaufhörliche Treue und nie verletzende Liebe, die gibt es nur bei Gott. Oder bei mir war es eben, ich wollte erfolgreich bei meiner Prüfung sein, war ja überhaupt kein schlechtes oder falsches Motiv, aber ich habe meine Hoffnung, meine Sicherheit, alles nur auf mein Training, auf mich, auf mein Tun gesetzt. Und ich musste erkennen, dass auch ich hier ganz von Gott abhängig bin. Was der Text weiter eindeutig zeigt, ist, wenn Gott uns seine Allmacht, seine Größe bewusst macht und uns zeigt, dass nur er König ist, dann ruft es Reaktionen bei uns hervor. Das ist mal die ganzen Verse 16 bis 19, ich habe es mal dick markiert. Und zwar Erkenntnis, Furcht und Reue. Furcht hat man gerade schon ein bisschen. Vers 19 ist die Erkenntnis. Das Volk nennt sich hier selber deine Knechte. Bitte den Herrn, deinen Gott, für deine Knechte. Und ich glaube, diese Einsicht ist ganz entscheidend. Gott ist mein König. Und es macht mich zu seinem Knecht. Und das ist ein klares Abhängigkeitsverhältnis. Das ist eine klare Ordnung für mein Leben. Ich erkenne Gott als oberste Priorität für mein Leben an. Und im nächsten Vers die Erkenntnis noch, beziehungsweise auch die Reue. Denn zu all unseren Sünden haben wir das Böse begangen, einen König für uns zu erbitten. Die Israeliten erkennen es klar als Sünde an, dass sie Gott als König verworfen haben. Und sie kommen hier als demütige Sünder vor Samuel und vor Gott. Ich glaube, dass wir heute durch den Heiligen Geist jemand haben, der uns genau das immer wieder aufzeigen möchte. Und ich hoffe, dein Leben, dass du immer wieder solche Momente und solche Prozesse hast, wo Gott dir bewusst macht, wer er ist. Und das kann schmerzhaft sein, das kann wehtun, erkennen müssen, dass wir falsche Prioritäten getroffen haben und nicht Gott auf den Thron unseres Lebens gesetzt haben. Mir zeigt der Text, dass ich solche Momente immer wieder brauche. Und vor allem das Genial, dass Gott hier auch aktiv wird. Und wir dürfen auch für solche Momente der Erkenntnis und der Reue beten und immer wieder ja, zu Gott das auch wirklich aussprechen, dass wir das brauchen, dass er sich uns zeigt. So, wir haben noch 5 Verse und die Frage ist jetzt, wie endet das alles? Endet das alles damit, dass wir immer wieder halt erkennen müssen, dass wir alles falsch machen und fertig? Dann kann man sich auch die Frage stellen, lohnt es sich überhaupt dann dran zu bleiben, wenn wir immer wieder scheitern? Ich bin froh, dass der Bibeltext weitergeht, denn jetzt kommt Gottes Reaktion, die Verse 20 bis 25. Samuel aber sagte zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all dieses Böse begangen, doch hört nicht auf, dem Herrn nachzufolgen und dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Und weicht nicht ab und folgt nicht den nichtigen Götzen nach, die nichts nützen und nicht retten können, weil sie nichtig sind. Denn der Herr wird sein Volk um seines großen Namens willen nicht verlassen. Denn es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Auch was mich betrifft, das sagt Samuel, fern sei von mir, dass ich mich an dem Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten. Sondern ich will euch den guten und den richtigen Weg lehren. Fürchtet nur den Herrn und dient ihm in Wahrheit mit eurem ganzen Herzen. Denn seht, wie große Dinge er an euch getan hat. Wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Für mich ist die Kernaussage von dem Abschnitt hier, kehr um und setz Gott wieder auf den Thron deines Lebens. Ich finde es so stark, wie Samuel hier direkt auf das Volk eingeht. In Vers 18 heißt es ja noch, dass sie ganz viel Angst hatten vor dem Herrn und vor Samuel. Und Samuel sagt hier als auch erstes, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Ja, Gott hat seine Macht demonstriert und es kann beängstigend sein, wenn uns seine Größe wieder bewusst wird. Und ja, es war böse, es war Sünde, nicht mehr Gott König unseres Lebens sein zu lassen. Aber für mich kommt jetzt der entscheidende und spannende Punkt. Wir sollen daran jetzt nicht verzweifeln. Wir sollen nicht aufhören, dem Herrn nachzufolgen. Wir sollen weiter versuchen, ihn auf den Thron unseres Lebens zu setzen. Ja, Sünde ist eine Realität in unserem Leben. Und ja, dass wir immer wieder andere als Könige über uns bestimmen lassen, leider auch. Aber die Botschaft ist hier klar, hör nicht auf, dem nachzufolgen. Egal, wie schwer es gerade ist, egal wie viele Könige, wie viele Bereiche in deinem Leben gerade versuchen, diesen Platz einzunehmen und auch egal, ob Gott hier nur einer von vielen Bereichen gerade ist. Hör nicht auf nachzufolgen, bleib dran. Vers 21 gibt auch eine, genau, habe ich dick markiert, gibt auch eine praktische Handlungsanweisung. Folg nicht den nichtigen Götzen, die nichts nützen. Schmeiß sie vom Thron, die retten uns nicht. Nicht falsch verstehen, diese Beispiele hier, ich habe es ja schon gesagt, sind ja an sich überhaupt nicht schlimm oder schlecht per se. Aber sie sollten halt nicht zum Gott unseres Königs werden. Zum König unseres Lebens werden, so rum. Denn sie retten nicht. Nur Gott rettet. Gott hat dich erschaffen, Gott kennt dich, er weiß, was gut für dich ist. Und deshalb wollen wir auf ihn hören und ihn fragen, was er für unser Leben möchte. Und ganz ehrlich, ja, ich weiß nicht, wie die Erfahrung in deinem Leben ist. Ich habe immer wieder diese Momente, Auf und Abs, Höhen und Tiefen, wo ich merke, da kommen jetzt immer wieder andere Bereiche in meinem Leben, die ganz viel einfordern und die irgendwie immer mehr Zeit und Kapazität und Rechte von mir einfordern und das mich auch irgendwie auszehrt dann. Und ich frage mich schon, ob Gott da nicht auch irgendwann genervt sein müsste, dass er einfach keinen Bock mehr hat, König zu sein Und auch das ist einfach genial, dass dieser Text es schon so klar aufzeigt. Vers 22, der Herr wird sein Volk um seines großen Namen willen nicht verlassen. Also er wird uns nicht verlassen, nicht weil wir es verdient haben, nicht weil wir es uns irgendwie erarbeitet haben, sondern weil er Gott ist, weil er treu und gnädig ist. Und das ist reine Gnade, weil diese Zusage, die gilt für uns heute genauso. Egal wie viele andere Könige wir über ihn gesetzt haben. Und der zweite Teil ist auch genial, es hat dem Herrn gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Gott hat gefallen daran, mein König zu sein. Er hat gefallen an meiner Beziehung zu ihm. Er liebt es, mit mir unterwegs zu sein und König meines Lebens zu sein. Gott ist ein nahbarer König, keiner, der irgendwie in seinem Palast hockt, den wir nicht zu Gesicht bekommen. Er hat Freude an uns. Er möchte Beziehung zu uns. Wir finden zweimal in diesem Abschnitt die Formulierung, hier 20 und 24, dient dem Herrn mit eurem ganzen Herzen. Gott möchte unser Herz. Gott möchte nicht so ein Abrackern in seinem Namen und tun und tun und tun und ich muss und ich muss und ich muss. Er liebt es einfach, Beziehung zu uns zu haben. Er möchte unser Herz. Er ist ein König, zu dessen Füßen wir einfach sein dürfen, bei dem wir einfach da sein dürfen. Diese ganzen anderen Bereiche hier, wenn die Könige unseres Lebens sind, dann werden die uns über kurz oder lang ausbrennen, aussaugen und immer mehr von uns verlangen und fordern. Und ich möchte dich zum Abschluss jetzt ermutigen, so wie Samuel die Israeliten ermutigt, bleib dran. Erkenn immer wieder in deinem Herzen, dass Gott König ist. Gott hat mir das in meiner Prüfungszeit gezeigt. Er ist an mir dran geblieben und ich habe dann immer mehr mein Training, meine Angst, meine Sorgen vor dieser Prüfung hinlegen können. Ich war dann viel ruhiger, viel gelassener und habe dann einfach, ja, im Endeffekt auch die Prüfung schaffen dürfen, tatsächlich auch nur mit, um eine Sekunde, aber da hat mir Gott dann auch gezeigt, eben ja wirklich diese Abhängigkeit von ihm, wenn es dann auch so knapp war. Und ich möchte jetzt schließen mit dem letzten Vers von unserem Text. Vers 25, wenn ihr aber dennoch böse handelt, so werdet ihr und euer König weggerafft werden. Ich möchte nicht mit dem Vers enden, weil ich euch drohen möchte, sondern weil dieser Vers noch einmal aufzeigt, in welcher Realität wir leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und Gott als König unseres Lebens zu verwerfen, Götzen nachzufolgen, ist Sünde. Der Vers 19 davor hat gezeigt, dass das den Israeliten ganz bewusst war. Da haben sie ja zu Samuel gesagt, bitte bei Gott, dass wir nicht sterben. Also ihnen war die Konsequenz ihrer Sünde ganz klar bewusst. Und das zeigt mir diese Ernsthaftigkeit von der Situation auch auf. Ich vergesse die Realität leider ganz oft. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht. Halleluja, dass Vers 22 uns schon aufzeigt, dass Gott uns nie verlassen wird. Und er ist ja sogar weitergegangen, er kommt uns entgegen in seiner Gnade. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir auch Jesus in diesem Text hier finden, weil aus dieser bösen Entscheidung der Israeliten, einen König zu verlangen, ist ein König Saul hervorgegangen, dann König David und aus dem Königsgeschlecht von David ist Jesus geboren. Also Gott nutzt diese so falsche Entscheidung der Israeliten, um uns alle zu retten. Also wie viel mehr kann er aus deinen falschen Entscheidungen und deinen schlechten Königen noch was Gutes machen, wenn wir ihm weiter nachfolgen? Aus dem Königsgeschlecht Davids ist Jesus geboren, der König aller Könige, der sich selber zum Knecht gemacht hat und für unsere Sünden gestorben ist. Und mit dieser guten Botschaft möchte ich schließen. Ja, prüf, wer auf dem Thron deines Lebens sitzt, welche Bereiche in deinem Leben zum König über dich wird. Und bitte Gott, dass er sich dir immer wieder zeigt in seiner Macht und seiner Größe, dass du immer wieder erkennst, dass er König ist und dass wir ganz von ihm abhängig sind. Und kehr immer wieder um zu ihm, folg ihm weiter nach mit ganzem Herzen. Er möchte Beziehung. Daran hat er so viel Freude. Und ja, die Realität ist auch, dass jede Entscheidung gegen Gott als König in unserem Leben ist Sünde und hat den Tod zur Folge. Aber Gottes Gnade ist größer und sein Sohn ist für deine Sünde am Kreuz gestorben. Und wir sollen und dürfen uns hier auch immer wieder gegenseitig ermutigen, füreinander beten, uns das zusprechen. Das macht Samuel ja auch in Vers 23. Ich will mich nicht versündigen und aufhören, für euch zu bitten. Ich will euch den guten, richtigen Weg lehren. Wir dürfen uns auch gegenseitig in Liebe ermahnen und uns das immer wieder zusprechen. Und ich möchte jetzt dir einfach noch eine Minute Reflexionszeit jetzt geben. Einfach für dich alleine, gerne auch mit Gott. Red doch einfach mal mit ihm über das, was ich jetzt gesagt habe, was Gott durch mich gesprochen hat. Und stell doch mal Gott die Frage, hey, bist du gerade König in meinem Leben oder ist gerade irgendwas anderes? Und geh dir mit ihm ins Gespräch und ich möchte danach, nach dieser einen Minute, noch mit uns beten. Ja, großer Gott, du bist unser König. Du bist der König aller Könige. Und bei dir willkommen und finden wir alles, was wir brauchen. Und ich bete, Herr, dass wir immer wieder erkennen dürfen, wie groß und mächtig du bist. Und dass du uns immer wieder zeigst, welche Bereiche in unserem Leben die deinen Platz einnehmen wollen. Und uns auch vielleicht auch von dir wegziehen wollen und irgendwie immer mehr Rechte, Zeit, Kapazität von uns einfordern. Und ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns nicht verlässt. Du hättest jedes Recht dazu, einfach irgendwann wegzugehen, weil wir dich immer wieder verwerfen als König. Aber du kommst zu uns zurück und du bist sogar so weit gegangen, dass du deine Position als König aufgegeben hast und dass du Knecht für uns geworden bist und sogar so weit gegangen bist, für uns zu sterben, für unsere Sünden. Ich bete, dass wir alle ja immer wieder schaffen, dir weiter nachzufolgen, auch wenn es schwierig ist und auch wenn ja so viel anderes uns einnehmen möchte. Danke, Herr, für deine Gnade und deine Treue und dass du ein guter König bist.